Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Fragt man Menschen, was ihnen in einer Beziehung und im persönlichen Miteinander mit am wichtigsten ist, ist die eine Sache ganz vorne mit dabei: Ehrlichkeit. Und doch zeigt eine repräsentative Studie, dass 58% der Deutschen täglich lügen. Hier gehen Wunsch und Realität weit auseinander. Ehrlich zu sein, ist ja auch gar nicht so leicht. Wie sage ich jemandem etwas, ohne ihn zu verletzen? Wie kann ich ehrlich selbst mir gegenüber sein, ohne in Enttäuschung zu versinken? Um diese und weitere Fragen geht es heute in Das Gespräch vom ERF. Ich heiße Oliver Jeske, arbeite als Hauptstadtkorrespondent für ERF, den Sinnsender, und ich spreche heute über das Thema Ehrlichkeit und Fassade mit dem Psychologen und Psychotherapeuten Friedemann Alsdorf. Erstmal herzlich willkommen, Friedemann. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke, Oliver. Ich freue mich.
Friedemann, bis 2023 hast du die Ignis-Akademie für christliche Psychologie hier im fränkischen Kitzingen, wo ich bei dir zu Gast bin, geleitet. Friedemann, wann hat dir jemand, mal Hand aufs Herz, zum letzten Mal so richtig ehrlich die Meinung gesagt und du hättest eigentlich darauf verzichten können?
Das ist tatsächlich schon etwas länger her.
Du Glücklicher.
Also, das war, als unser Sohn ungefähr 5 Jahre alt war. Also das ist das, woran ich mich wirklich am markantesten erinnern kann. Es gab, also unser Sohn hatte seit seinem 10. Lebensmonat epileptische Anfälle. Und wir haben dann immer wieder den Notarzt im Haus gehabt, die Medikamente wirkten nicht. Wir waren in den Krankenhäusern zur Untersuchung, zum Hirnscan und so weiter. Wir haben Anfallstagebücher geschrieben, um zu sehen, gibt es einen Zusammenhang zwischen Lebensereignissen und Anfällen. Und dann wir wohnten damals noch auf der Insel Fehmarn, wurde in Kiel ein neues Kompetenzzentrum Epilepsie eröffnet. Das ist toll, da gehen wir hin, zu der Ärztin gegangen, die hat sich das Ganze angeschaut, mit mir gesprochen, unseren Sohn untersucht. Und am Ende einer einstündigen Gespräche sagte sie mir dann: Herr Alsdorf, sind Sie nicht co-abhängig? Und ich habe mich sowas von geärgert. Ich habe gedacht, was soll ich denn bitteschön machen als Vater in so einer Situation, als diesen ganzen irrsinnigen Aufwand zu betreiben oder ähnliches. Die von ihrem grünen Tisch, die hat ja gut reden. Ja? Wenn die jetzt nicht so nett gewesen wäre, sich so viel Zeit zu nehmen, hätte ich was gesagt. Ich habe wirklich schweigend, aber kochend vor Wut diese Sitzung verlassen.
Ich muss ganz kurz mal zwischenfragen. Co-Abhängigkeit ist für dich natürlich als Psychologe ein Begriff. Erklär das nochmal ganz kurz. Was hat sie dir vorgeworfen?
Also im Grunde genommen, dass ich zu viel Aufmerksamkeit auf meinen Sohn verwende, dass ich mein übriges Leben vernachlässige, dass ich in einer Schieflage bin, wo ich im Grunde genommen meine Bedürfnisse, meine Gefühle oder ähnliches nicht wahrnehme und mein ganzes Leben eigentlich zu fest investiere in der Kontrolle oder in dem Wunsch, jetzt zu beeinflussen, wie es meinem Sohn geht. Mhm. Ja, das ist ja, was in der Sucht im Grunde genommen immer wieder passiert, dass Menschen sich dann verlieren und den Kontakt zu sich verlieren und zu ihren Gefühlen und Wünschen oder ähnliches. Und alles nur noch darum geht, wie kriege ich den anderen dahin, dass er bestimmte Dinge nicht tut oder bestimmte Dinge tut.
Und was hättest du dir im Rückblick damals gewünscht? Hätte diese Ärztin dir es besser gar nicht sagen sollen oder auf andere Weise?
Das wäre jetzt tatsächlich ein anderes Thema nochmal. Inzwischen bin ich kritisch zu dem Begriff Co-Abhängigkeit. Sie hat eigentlich nur dem Schlagwort hineingeworfen. Und es hätte mir schon geholfen, wenn sie etwas ausführlicher gewesen wäre. Es ist nämlich interessant, es geht noch weiter. Das war an einem Montag. Und am Freitag derselben Woche waren wir dann nochmal in Kiel zu dem Oberarzt, der uns immer schon begleitet hat an der Uniklinik. Den Termin hatten wir schon lange. Und nach einem längeren Gespräch sagt er mir dasselbe. Herr Alsdorf, sind Sie nicht co-abhängig? Und dann qualifiziert er das. Und dann sagt er, das hätte die Ärztin eigentlich auch tun können. Er sagte: Wann sind Sie das letzte Mal mit Ihrer Frau allein weg gewesen? Wie geht es den beiden älteren Geschwistern von Ihrem Sohn, ja, den Mädchen, ja? Werden die nicht vernachlässigt bei all den Zeit, die sie brauchen für den Sohn oder ähnliches, ja? Ich mache mir Sorgen um sie, ja? Und das zweimal in einer Woche, Das war also auch für mich als hartgenossener Suchtherapeut das etwas zu viel. Ich musste dann anfangen, darüber nachzudenken. Und habe dann tatsächlich gemerkt, so, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir in ein Riesenproblem hineinlaufen. Und wir haben dann tatsächlich angefangen, uns Hilfe zu suchen. Wir sind in eine Selbsthilfe gegangen für Eltern von suchtkranken Kindern, haben da Tipps bekommen. Wir haben ein kleines Team aufgebaut von Menschen, die wir instruiert haben, was muss man tun, wenn ein Anfall auftritt, der dann nicht wieder aufhört. Und konnten dann diesen Leuten auch unseren Sohn überlassen zur Betreuung. Und sind meine Frau und ich das erste Mal seit Jahren weggefahren nach Kopenhagen, damals von Fehmarn aus, den Katzensprung, und haben da ein Wochenende verbracht. Und das war so gut. Ich bin heute diesen beiden Ersten, die den Mut hatten, uns das zu sagen, dankbar. Weil die wirklich etwas angestoßen haben, was wichtig war. Aber ich habe es nicht gern gehört. Echt nicht, ja.
Da kommen wir ja zu so einem generellen Thema. Warum ist es manchmal so schwer, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein? Ich sag mal, die Fehler beim anderen, von mir aus auch das Gute und das Schöne beim anderen, das sehe ich leicht.
Natürlich, also die Co-Abhängigkeit meiner Patienten, ich bin ja in der Sucht tätig gewesen, ja. Die habe ich gut erkannt, ja.
Woran liegt das? Warum tun wir uns bei uns selbst so schwer damit?
Naja, ich würde sagen, da geht es mir so wie anderen. Ich schaue auch nicht so gerne im Spiegel die hässlichen Seiten von mir an und die unglücklichen. Und darüber denkt man dann lieber nein, nicht nach, oder ich zumindest nicht. Und weil es ja immer Arbeit bedeutet, ungemütlich ist, eigentlich eine Demütigung erfordert.
Ich frage mal so direkt, hilft dir Gott, hilft dir deine Glaubensbeziehung zu Jesus Christus, mit dir selbst ehrlicher umzugehen?
Das würde ich sagen, ja. Weil tatsächlich im Bibellesen oder im Gebet Gott mir immer wieder Dinge zeigt, wo mein Leben in der Schieflage ist. Also dieses Erlebnis habe ich oft. Also und ich denke, meine Güte, ja. Und auch Dinge, die ich wirklich nicht sehen kann, die sehe ich dann plötzlich, wenn Gott es mir zeigt. Und das hilft mir tatsächlich dann auch zu sagen, ja, ich erkenne wieder einmal zum wiederholten Mal, wie sehr ich auf Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung angewiesen bin, wie weit ich entfernt bin von dem, was Gott sich eigentlich für mich gedacht hat. Wenn ich das gerade mal wieder frisch erkannt habe, dann tue ich mich auch leichter, Kritik von anderen anzunehmen. Ja, und das geht dann mit den Wochen oder sowas, geht das dann unter Umständen wieder ein bisschen verloren oder tritt in den Hintergrund, ja. Bis eigentlich dann das nächste Mal ich wieder auf so etwas stoße und dann auch dankbar bin, dass Gott mir das auch immer wieder ehrlicherweise zeigt, ja.
Warum bist du dankbar? Warum ist diese Ehrlichkeit mit sich selbst wichtig? So ein bisschen hast du es schon angedeutet, aber was ist die Gefahr sozusagen, wenn ich von mir selbst ein falsches Bild habe?
Ja, es ist im Grunde genommen die Geschichte, die Jesus beim Schalksknecht erzählt, ja, bei dem unbarmherzigen Knecht. Der tritt ja auf seinen Mitknechten zu und sagt, du bist mir jetzt mal so ungefähr 100 Euro schuldig, bezahl mir. Und das ist ja an und für sich erstmal eine berechtigte Forderung. Ist ja tatsächlich, das ist ja alles wahr, ist ja tatsächlich das schuldig, ja. Und er kann das von ihm einfordern. Da steht das Recht auf seiner Seite. Er vergisst aber, dass er just eine Stunde vorher einen hohen Millionenbetrag von seinem Herrn selber erlassen bekommen hat. Also, ich glaube, wenn man das sehen kann, wie sehr ich eigentlich einzig und allein auf Grundlage von Barmherzigkeit, von Vergebung, von Gnade leben kann, wie sehr ich eigentlich den Tod verdient hätte für all das, was ich mache in meinem Leben, ja, gehe ich ganz anders um mit Schuld oder mit Problemen, die mir andere machen, als wenn ich das eben ausblende. Und dieses Ausblenden, das passiert im normalen Leben dann doch leicht. Ja.
Friedemann, du selbst bist therapeutisch tätig. Jetzt ist es ja so, wenn Menschen zu dir kommen müssen sie sich mit ihrem eigenen Leben notgedrungen irgendwann auseinandersetzen. Das heißt, es geht um die Wahrheit, wie steht es um mich selbst? Und nur dann kann ich ja sozusagen auch Veränderungsprozesse in meinem eigenen Leben angehen. Wenn ich dich noch nie besucht habe sozusagen, wenn ich noch nie bei dir Hilfe gesucht habe, dann kann das ja erstmal abschreckend wirken, so unter diesem Aspekt, da ist jetzt jemand, der will mit mir an die Wahrheit meines Lebens ran. Da schlucke ich erstmal dreimal. Deshalb die Frage so auch, ich sag mal, in so ganz professionell, wie sehr dosierst du in deiner Arbeit Wahrheit? Oder wie kommst du mit deinen Klienten, mit den Menschen, die Hilfe bei dir suchen, an die Wahrheit in ihrem Leben ran?
Also ich glaube, ich habe noch nie den Gedanken gehabt oder selten den Gedanken gehabt, Wahrheit zu dosieren. Mhm. Ich glaube, es braucht erstmal als Basis Wertschätzung. Und diese Wertschätzung muss ein Klient spüren und erleben. Und es geht auch nicht in der ersten Stunde gleich. Das braucht tatsächlich, ich meine, ein paar Sitzungen, bis er wirklich spürt, hier bin ich sicher, hier bin ich wertgeschätzt, hier guckt jemand nicht verurteilend auf mein Leben drauf. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass, oder ich habe das gelernt im Laufe meiner Therapeutentätigkeit, dass eigentlich nahezu alle Handlungen eines Klienten, auch wenn sie von außen furchtbar und bizarr und völlig daneben destruktiv erscheinen. Beispielsweise sich mit Heroin vollzudröhnen oder so etwas, obwohl man genau weiß, wie es einem schadet. Als all diese Sachen einen guten Grund haben, dass sie Lösungen darstellen für Probleme, für die jemand keinen anderen Ausweg gefunden hat. Und wenn ich das schon mal würdigen kann, zu sagen, okay, mit dem, was du mir erzählst, präsentierst du mir eigentlich deine Art, wie du eine schlimme Erlebnis deines Lebens überhaupt überlebt hast, wie du damit klargekommen bist, wie du weiterleben konntest. Das, was du damals gefunden hast, steht dir heute im Weg. Heute ist es für dich zerstörerisch oder destruktiv, aber es war deine Art, dieses Trauma zu überleben oder diese Erfahrung zu überleben. Ja? Dann bin ich ja schon in der Wertschätzung. Weil ich im Grunde genommen sage, okay, ich würdige das mal, dass du das beschafft hast. Und jetzt gucken wir mal an, wenn du jetzt heute sagst, jetzt steht mir das im Weg, was könnte denn an dessen Stelle vielleicht treten oder dir helfen oder dich zu diesem Ziel hinführen, damit gut umzugehen. Und dann bin ich eigentlich in einem Bereich, wo ein Klient sich auch geborgen und geschützt fühlt und eigentlich was ich wirklich liebend gerne tue, ist mit meinen Klienten zusammen in solch eine Suchhaltung zu kommen, zu sagen, okay, was ist denn da in meinem Herzen? Was passiert denn da? Also wenn das Klienten tun und ich mit ihnen zusammen sozusagen in dieser fragenden Haltung bin, das schätze ich sehr.
Also ich höre so ein bisschen raus, Wahrheit, Ehrlichkeit ohne Liebe, ohne Wertschätzung, kann eigentlich nur verletzend und zerstörerisch sein, ja?
Ja. Die Bibel spricht hier, da gibt es tatsächlich, ich kenne da jetzt kein psychologisches Pendant dafür, die Bibel spricht von Sanftmut, ja? Dass wir, wenn wir einander ermahnen zum Beispiel, dass wir das in Sanftmut tun sollen, dass das nicht hart, nicht verurteilend, verletzend oder ähnliches kommt, sondern dass wir im Grunde genommen am besten aus dieser Haltung des Menschen, dem der Millionenbetrag vergeben worden ist, ja, mit demjenigen seine 100 Euro anschauen. Ja, das, ich glaube, wenn uns das gelingt, dann sind wir gut. Ich merke es in meinem Alltag, dass es eine Kunst ist, jemanden zu ermahnen. Ich schaue ganz bewundernd auf zu Menschen, die das können, die also wirklich in Ruhe, mit Liebe, ohne heftig zu verurteilen, jemand anderen sagen können, das ist nicht in Ordnung, was du da tust. Ich kann das im Alltag mit Menschen, die sozusagen mit mir auf Augenhöhe stehen, manchmal nicht. Dann rege ich mich auf und ich ärgere mich über sie und dann kommt das zu scharf rüber, wenn ich ihnen das sage. Mit meinen Klienten fällt mir das ganz leicht. Also da habe ich irgendwie eine andere Haltung. Merke ich jetzt gerade, wenn ich drüber nachdenke. Also ich kann es jetzt im Moment noch nicht sagen, warum es so ist, aber es ist schon klar, weil ich würde, glaube ich, mich total schwer tun, einen Klienten zu verurteilen. Vielleicht auch aus den Hintergründen, die ich habe. Während die Person, die mir jetzt mal gerade schlecht kommt im Alltag, da habe ich ja gar nicht die Erfahrung, was dahinter steht oder warum die so ist. Ja. Und dann verurteile ich leicht. Ja.
Wenn du das jetzt so erzählst, habe ich den Verdacht, dass es diverse Hörer jetzt gibt, die sagen, oh, da fällt mir auch sofort eine verletzende Erfahrung ein, die ich vielleicht in meinem Gemeindekontext erlebt habe. Hast du, Friedemann, eine Idee, wie man so eine Kultur der Wertschätzung, des ja, förderlichen, positiven Ermahnens in Gemeinden etablieren könnte? Wenn die Antwort nein ist, ist es okay. Aber ich sag mal, das ist ja eigentlich, es ist ja so etwas Wichtiges und Elementares. Und manches zerbricht ja auch gerade so, ich sag mal, im Gemeindekontext genau an solchen Erfahrungen, dass man sagt, Entschuldigung, wenn Bruder X oder Schwester Y noch zukünftig da ist, die haben mich so verletzt, das halte ich einfach nicht mehr aus.
Also Schlüssel wäre für mich Vorbilder. Wenn ich wirklich, und das merke ich, wenn ich jemanden beobachten darf oder dabei sein kann, wie jemand in Liebe brüderlich oder schwesterlich ermahnt, ja, da kriege ich immer solche Ohren und denke, ey, wow, so muss man es sagen. So kommt es gut, ja, so ist es angemessen und so kann jemand es auch nehmen. Und davon möchte ich mir eine Scheibe abschneiden. Also, wenn wir es schaffen, dass wir in Gemeinden Personen haben, die diese Gabe, ich glaube, das ist auch eine Gabe, der Ermahnung haben, und das in feiner Weise aus den anderen sich davon inspirieren lassen. Wenn wir es schaffen, immer wieder uns auch gegenseitig zu ermutigen zu dieser Sanftmut, zu dem Nicht-Verurteilen wollen, anderen gegenüber, übrigens auch anderen Gemeinden gegenüber. Ja, wir haben ja oftmals dann so, ja, wir sind die Richtigen und die neben uns, die machen das und das falsch und verurteilen auch wieder, stellen uns über sie. Ja, ist einer achtet den anderen höher als sich selbst, sagt Jesus. Ja. Also wenn wir in diese Demut, in die Sanftmut hineinkommen, und das ist ja ein Prozess, das können wir nicht einfach einschalten und sagen, jetzt bin ich das, sondern das können wir erbitten oder das können wir zulassen in unserem Leben, dann kann ich mir vorstellen, dass wir auch in eine andere Kultur kommen in Gemeinden.
Hat das auch etwas damit zu tun, dass ich vielleicht auch mal darauf verzichte, Recht haben zu müssen?
Ja, weil auch das ist ja eine Sache, ich denke, ich habe Recht. Ich bin davon überzeugt, dass ich die Sache richtig sehe. Und wenn ich dann mal innehalte und Jesus frage und sage, was siehst du? Dann sagt Jesus, hör mal, ich sehe die Sache ziemlich anders, ja. Und kann mich überführen, der Heilige Geist kann mich auch überführen, dass ich mich da überhoben habe und dass ich die Schätze, die jemand anders mitbringt, gar nicht wahrgenommen habe, sondern in eine einseitige Sichtweise verfallen bin.
Ich stelle jetzt ganz bewusst eine Frage, wo du auch sagen kannst, nee, möchte ich jetzt nichts zu sagen, aber ich frage trotzdem mal, ohne jetzt natürlich Ross und Reiter zu nennen, aber hast du aus deiner eigenen Erfahrung du sprachst von Vorbildern, jemanden oder eine Situation vor Augen, wo du sagst, ja Mensch, da ist das mal richtig gelungen. Kannst du das vielleicht anonymisiert so ein bisschen erzählen, wo du vielleicht selbst überrascht warst, dass eine menschlich total verfahrene Situation geklärt wurde, dadurch, dass jemand sehr liebevoll die Wahrheit sagen konnte? Sehr sozusagen liebevoll ehrlich sein konnte?
Also ich habe nur jetzt eine Situation vor Augen, wo ich in einem Team unterwegs war und wir hatten eine Besprechung und dann kam nach diesem Team ein E-Mail von einem dieser Teilnehmer dieses Teams und dieses E-Mail war verletzt und verletzend. Also die hat da etwas recht schlecht verstanden und hat dann auch gesagt, sie hat sich ganz furchtbar behandelt gefühlt und sonst etwas. Ja. Daraufhin hat ein anderer aus dem Team etwas richtigstellend geschrieben, aber das war dann auch nicht unbedingt hilfreich. Und dann
Also so eine Situation, die sich hochschaukelt.
Die sich dann hochschaukelt, ja. Mhm. Also quasi ein E-Mail zurück, dass das ja, dass man das ja so nicht sehen kann und dass es doch ganz anders war oder sowas, ja. Und dann hat eine dritte Person aus diesem Team eine Mail geschrieben und hat gesagt, liebe Leute, das klären wir nicht über Mail. Da setzen wir uns nochmal zusammen und beten vorher nochmal lass uns bitte diese Korrespondenz beenden. Diese Art. Und das fand ich sehr weise, weil ich glaube tatsächlich, dass über ein schriftliches Verfahren die Sache nur noch weiter eskaliert wäre. Und dass im Augenkontakt und im direkten Gespräch viel einfacher ist, die Zwischentöne richtig zu setzen, als wenn man das schriftlich macht. Das ist übrigens auch meine generelle Beobachtung bei Konflikten. Sobald es dann anfängt, auf die schriftliche Ebene, wird es immer eher schlimmer als besser, ja.
Könntest du das auch noch mal ein bisschen positiv füllen, Friedemann? Was sind sozusagen, hast du so ein paar gute Tipps, goldene Regeln, wie auch immer, wenn man vielleicht eine unbequeme Wahrheit hat, wo man ehrlich sein muss? Was ist der beste Rahmen dafür? Was sind gute Regeln? Oder besser gesagt, wann sollte ich vielleicht lieber erst noch mal warten und vielleicht noch mal erst mal ein bisschen Dampf aus dem Kessel lassen, ehe man in die konkrete, ja, es ist ja dann doch irgendwie eine Konfrontation geht. Hast du da so ein paar Tipps?
Darf ich ein bisschen ausholen bei der Frage?
Gerne.
Also ich würde sagen, Ehrlichkeit ist gut, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Und ich gebe jetzt vier Szenarien und das Wenn ist bei dem ersten am wichtigsten und beim letzten am unwichtigsten. Ja? Das erste Szenario ist das, wo ich über andere Menschen rede. Das zweite Szenario wäre, wo ich mit anderen Menschen rede. Das dritte Szenario ist, wo ich etwas über mich sage. Und das vierte Szenario ist, wo ich mit Gott rede. Also, wo ich über andere Menschen rede. Da kann Ehrlichkeit sehr, sehr gefährlich sein, weil ich rede über ihre Schwächen, über ihre Probleme, die sie mir machen oder anderen. Sie sind ja nicht dabei, sie können sich nicht verteidigen oder ähnliches. Das ist dieses üble Nachreden. Das ist ehrlich. Ich sage, was ich denke, was ich fühle, was ich beabsichtige, aber es ist hochgradig destruktiv. Und da muss ich tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Ich meine, hier gibt es das achte Gebot in der Bibel, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Und da sage ich, ja wieso, ich rede da nichts Falsches, es ist ja, er hat das ja gemacht. Ja? Aber Luther sagt in seinem Katechismus so schön dazu, zu diesem Gebot, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, verleumden, afterreden oder bösen Leumund machen, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihnen reden und alles zum Besten kehren. Fordert jetzt Luther zur Unehrlichkeit auf? Nein, ich glaube, Luther sagt, es geht doch darum, dass wir ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden, alles zum Besten kehren, weil das ist die Sicht Gottes auf ihn. Und da muss ich ansetzen, ja, und zu sagen, das ist, ich habe eine einseitige Sicht auf diesen Menschen, wenn ich mich über ihn ärgere oder sonst etwas, wenn ich dann schlecht von ihm rede. Und dann verleumde ich ihn. Dann sage ich etwas über ihn, was Gott nicht sagen würde. Und Gott hat eine ganz andere Barmherzigkeit und eine ganz andere Liebe zu dieser Person. Insofern glaube ich, braucht es an dieser Stelle eine große Zurückhaltung, ein ganz großes Wenn, Ehrlichkeit. Ja, kann manchmal gut sein im Reden über andere, aber ich glaube, da muss ich sehr, sehr gut filtern, sagen, wo bin ich, wo komme ich in Verurteilung hinein, wo projiziere ich etwas in den anderen hinein, was ich selbst auch habe, was ich beim anderen dann vergrößert wahrnehme und so weiter. So, mhm. Fall 1.
Das heißt, am anderen stört mich oft ja das, wo ich am meisten, wo ich selber sozusagen
Anteile
meine
habe.
Leichen im Keller habe.
Splitter- und Balkenprinzip, ne?
Mhm, ja.
Genau. So, zweites Szenario, wenn ich mit anderen rede. Ja, da ist ja immerhin schon mal die Gefahr nicht da, dass der andere sich nicht rechtfertigen kann oder nichts klarstellen kann. Das ist ja die bessere Situation. Die Chance ist dazu eine Erklärung. Da braucht es tatsächlich in meinen Augen das, was wir schon besprochen haben, diese Sanftmut und die Demut, dass ich einfach weiß, ich rede mit ihm als erlösungsbedürftiger Sünder zu einem zweiten erlösungsbedürftigen Sünder. Und meine Ehrlichkeit ihm gegenüber ist geprägt davon, dass ich selber weiß, eben, dass ich eigentlich in Gottes Augen den Tod verdient hätte für das, wie ich lebe. Und dann kann ich das, was der andere todeswürdig tut, glaube ich, auch nochmal anders besprechen oder anders behandeln. Ja? Jetzt kommt das dritte Szenario, Ehrlichkeit in dem, was ich über mich selber sage. Da, glaube ich, kann man sehr viele Filter abschaffen. Also wir haben da so viele innere Filter. Was denkt jetzt der andere über mich? Und was macht er jetzt damit oder sonst etwas? Ja? Und wird er das vielleicht gegen mich verwenden und Ähnliches? Ja? Ich glaube, das hindert uns unglaublich daran, einfach wir selber zu sein, authentisch zu sein, ehrlich zu sein, echt zu sein. Da würde ich tatsächlich aus meiner Erfahrung sagen, lass uns da versuchen, offener zu sein und in dem, was wir über uns selber erzählen, uns verletzlicher zu machen, uns demütiger zu machen. Also dass wir als Demut heißt ja nicht so klein mit Hut, sondern Demut heißt, dass wir als die Menschen bekannt sind, die wir sind.
Mhm. Trotzdem muss ich da gleich mal nachfragen. Gibt es aber auch nicht bestimmte Formen des Selbstschutzes, die ich wahren muss? Also ich sage jetzt mal, wenn ich mich ehrlich mache und ich weiß eigentlich, wenn ich das dem erzähle, erzählt er es spätestens in 2 Stunden X und Y und 20 Leuten weiter rum. Das ist ja auch nicht gut. Ne? Also da würde ich nur noch mal nachhaken. Also das muss ich doch abwägen, oder?
Der psychologische Begriff für Ehrlichkeit ist Authentizität. Und da gibt es tatsächlich diesen schönen Begriff der selektiven Authentizität. Also das gibt, ich habe noch nie selektive Ehrlichkeit gehört, aber selektive Authentizität ist ein feststehender psychologischer Begriff. Das heißt, was ich von mir sage, soll ehrlich sein, aber ich sage nicht alles. Mhm. Ja? Also das ist ein großer Unterschied. Also wenn jetzt Menschen sozusagen mich hören, dann sollen sie wissen, Friedemann ist ehrlich und das, was er sagt, das stimmt auch, ja. Aber ich sage nicht alles. Ich sage beispielsweise, wenn ich kein Vertrauen habe, sage ich nur so viel, wie ich einem Menschen anvertrauen darf oder kann, ja. Oder wenn ich merke, das, was ich ehrlich von mir sage, führt zu nichts Guten, dann sollte ich das auch nicht sagen. Ich bin Psychotherapeut, ich leite Gruppen. Wenn ich jetzt in die Gruppe reinkomme und sage, heute habe ich überhaupt keine Lust auf die Gruppe als Leiter, wäre das zwar ehrlich, wäre auch eine Selbstoffenbarung, aber es würde ja den Leuten nichts helfen, es würde sie nur demotivieren und wäre zerstörerisch. Ja? Also da muss ich dann diesen selektiven Filter. Ich glaube, der einzige Filter, der wirklich wichtig ist, diese Verantwortung gegenüber mir und anderen. Und alle anderen Filter, was denken die und so weiter, die könnten wir eigentlich, die würde ich vorschlagen, dass wir die abbauen, ja? Ich kann ein Beispiel sagen, vielleicht ist es auch, hilft es auch. Ich habe ja meinen Sohn schon erwähnt mit den epileptischen Anfällen. Da war ich auch noch in der Suchtarbeit. Und eines Morgens, da war er wirklich noch ganz klein, 1 Jahr alt. Kriegte einen ganz heftigen Anfall, der nicht aufhört. Wir Notfallmedikament gegeben, hat nicht geholfen. Notarzt gerufen, der hat dann noch was obendrauf gespritzt und sagt dann schon, atme weiter, weil das gefährlich ist. Ja. Hat ihn dann schließlich mit Tatütata im Krankenhaus abgefahren. Unmittelbar danach musste ich eine Gruppe in der Drogentherapie leiten. Es war auch niemand da. Ich habe gefragt, kann mich jemand vertreten? Ich bin mit den Gedanken völlig woanders. Ja. Ging nicht. Es war tatsächlich niemand da, der es machen konnte. Dann hatte ich jetzt die 15 Heroinsüchtigen und Alkoholiker vor mir sitzen und musste jetzt die leiten und fühlte mich dazu überhaupt in keiner Weise in der Lage nach diesem Chaos, was ich gerade zu Hause erlebt habe. Und dann habe ich tatsächlich einfach ehrlich den Leuten gesagt, Leute, passt auf, das und das ist gerade bei mir zu Hause passiert. Ich fühle mich gerade nicht in der Lage, diese Gruppe zu leiten. Könnt ihr mal bitte für mich als erstes beten? Mal christliche Therapie, ja? Also, dann haben die 10 Minuten für mich gebetet und nach den 10 Minuten ging es mir echt besser. Das hat geholfen. Und dann dachte ich, jetzt kann ich wieder die Leitung der Gruppe übernehmen. Und das war ein ganz tiefgreifendes Erlebnis auch für meine Klienten. Also, die haben mir teilweise ein halbes Jahr später bei ihrer Entlassung aus der Therapie gesagt, das fanden sie total gut, dass ich so offen war und dass die sozusagen bei mir helfen konnten, ohne dass ich deswegen jetzt die Verhältnisse zwischen Klient und Therapeut vertausche, ja. Und das hätten sie sehr geschätzt und hätten sich auch selber wertgeschätzt gefühlt. Das war alles nicht in meinem Sinn, als ich das damals gehört, das war einfach Not, ja. Aber da habe ich gemerkt, wie hilfreich es ist, nicht immer den Starken markieren zu müssen, nicht immer die Illusion zu ermitteln, ich habe alles im Griff oder so was, das habe ich einfach nicht. Ja? Und mit dieser Ehrlichkeit bin ich in meinem Berufsleben eigentlich doch immer viel weitergekommen, wo ich auch meine eigene Hilfsbedürftigkeit zugegeben habe, oder Rat gesucht habe oder sonst etwas.
Hochspannend, die Einblicke, die du da gibst. Du hattest aber auch noch einen vierten Bereich, über den du sprechen wolltest,
der
Friedemann.
Der vierte Bereich ist dann die Ehrlichkeit gegenüber Gott. Da würde ich das, wenn, tatsächlich völlig abschaffen wollen. Also ja, bei der Ehrlichkeit, was mich selbst betrifft, ist es das, wenn, nur die Verantwortung gegenüber mir und anderen. Und Ehrlichkeit gegenüber Gott, ich glaube, da dürfen wir wirklich reden, was uns auf der Seele ist. Und auch dort, wo wir ungeistliche Sichten auf die Dinge haben. Aber wir haben sie. Oder wo ich das habe, ja, dass ich sage, ich bin verzweifelt, ich bin zornig oder sonst etwas, ja. Ich glaube, Gott, wenn ich deinen Blick habe, würde ich das anders sehen. Aber im Moment komme ich nicht aus meiner Tüte heraus, sozusagen, ja. Dann sollte ich auch ehrlich sein zu Gott und einfach sagen, so geht's mir gerade. So erlebe ich das. Ich komme nicht weiter. Ich habe nicht deine Sicht auf die Dinge. Und ich rede es so, wie es mir auf dem Herzen ist. Das machen die Psalmbeter auch. Die klagen Gott an, die breiten ihre Verzweiflung aus oder ihren Zorn oder sonst etwas. Ja? Und dann geht es darum, dass Gott ihnen einfach wieder etwas neu zuspricht, was sie aus sich selber heraus nicht produzieren können, auch nicht geistlich machen können. Ja? Also da gibt es in meinen Augen gar kein Wenn. Und ich glaube aber, das möchte ich lernen. Ich glaube, ich bin oftmals viel zu sehr, auch in meinem Gebetsleben, noch so auf der Schiene, wie mache ich es vor Gott richtig? Ich glaube, diesen Filter möchte ich mir wünschen, völlig abzubauen und möchte auch andere dazu einladen. Ja.
Was du jetzt erzählst, ist ja etwas sehr Persönliches zwischen Gott und dir. Jetzt gibt es natürlich aber auch das öffentliche Gebet. Und manchmal wird ja viel, ich sag mal, an vermeintlichen Do's und Don'ts so ein bisschen aus dem, was man erlebt in der Gemeinde, im Gottesdienst, reinkopiert, sage ich jetzt mal, in die persönliche Beziehung zu Gott. Müssten wir vielleicht auch, ich sage mal, wenn wir über Liturgie nachdenken, über öffentliches Gebet im Gottesdienst, müssten wir ganz neu vielleicht über den, ich sage es mal bewusst etwas provokant, Umgang mit Gott im Gottesdienst nachdenken, wenn du das so schilderst, dass es manchmal so diese Hemmschwelle gibt, mal so richtig ehrlich gegenüber Gott zu sein? Denn ich meine, die Psalmen sind ja auch öffentlich geworden letztendlich, indem sie in der Bibel stehen. Ne?
Ich weiß es eben auch nicht, wie weit das in einen öffentlichen Raum gehört. Ich glaube, es gibt Arten des Gebetes, die tatsächlich nur zwischen mir und Gott stattfinden, die ich nicht laut aussprechen würde.
Es wird so ein bisschen zu einem Seelenstriptease wahrscheinlich sonst, dass man sich vor anderen so offenbart. Ne?
Was ich für Gemeinden mir tatsächlich wünschen würde, das betreffe den Bereich Zeugnisse. Wenn also jemand vorne kommt und ein Erlebnis mit Gott erzählt oder ähnliches. Ich finde tatsächlich die Zeugnisse am tollsten und am ermutigsten, wo die Schwächen und Probleme einer Person auftauchen. Ja? Mir sind viele Zeugnisse oftmals zu positiv, zu glatt, zu einfach. Und es erweckt dann den Eindruck, dass man so als Christ von einem Sieg in den anderen gehen könnte. Und so ist es doch nicht. Sondern wir haben zu kämpfen. Wir werden schuldig und so weiter. Ja? Und wenn das in Zeugnissen aufleuchtet, dass Menschen das auch klar sagen können, wo sie erkannt haben, dass sie es falsch gelegen haben, das finde ich mutig. Ja, das erfordert auch Mut, aber das ist auch ermutigend für andere Menschen, die eben in Kämpfen und Problemen stecken. Ja.
Friedemann, ich danke dir ganz herzlich für deine Gedanken, für das Gespräch, das sehr ehrliche Gespräch zum Thema Ehrlichkeit. Haben wir gleich eine kleine Doppelung drin. Wenn es Ihnen so geht, dass Sie zugehört haben und gesagt haben, ach, ich habe eigentlich noch mehr Fragen oder ich würde das gerne noch mal etwas vertiefen. Ich kann Sie nur einladen. Schauen Sie mal bei uns bei erfplus.de auf unsere Website. Dort finden Sie die Angebote der Ignis Akademie für christliche Psychologie. Hier arbeitet ja auch Friedemann Alsdorf und vielleicht finden Sie das ein oder andere Angebot, was Sie anspricht. Ich kann es Ihnen persönlich nur aus eigener Erfahrung sehr empfehlen. Friedemann, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dafür.
Gerne.
Nochmals, wie gesagt, danke für die Ehrlichkeit und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Oliver Jeske. Danke, dass Sie zugehört haben.
Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.